Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst wieder einige Verse aus dem Heiligen Koran, heute die Verse 2 bis 4 der Sure 8 an voll.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادت الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wirklich Gläubige sind nur die, deren Herzen, wenn der Name Gottes genannt wird, heftiger zu schlagen beginnen und deren Glauben tiefer und unverbrüchlicher wird, wenn ihnen seine Worte und Zeichen vorgetragen werden und die fest auf ihn, ihren Herrn, vertrauen. Sie verrichten das Gebet und geben hin von dem, was wir ihnen zu ihrem Unterhalt gaben. Sie sind wahre Gläubige. Für sie sind bei ihrem Herrn hohe Rangstufen bereit. Vergebung und beglückendes Wohlergehen.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite farstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite farstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 13. Januar 2024, gleich dem 23. Day 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Kulturelle Grundlagen der Entwicklung«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans UNO-Vertretung verurteilt amerikanisch-britische Luftangriffe gegen Jemen. Ansarullah, Aggression der USA und Großbritanniens gegen den Jemen wird nicht unbeantwortet bleiben. Wegen Verbindung mit Ansarullah verhängen USA Sanktionen gegen zwei Unternehmen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans UNO-Vertretung verurteilt amerikanisch-britische Luftangriffe gegen Jemen. Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen hat die jüngsten amerikanisch-britischen Luftangriffe gegen Jemen verurteilt. In einer am Freitag abgegebenen Erklärung gab die UNO-Vertretung der Islamischen Republik Iran bekannt, dieser ungerechtfertigte Krieg verstöße gegen die Souveränität des Jemen, internationale Gesetze, die UN-Charta und Resolutionen des Sicherheitsrates und gefährde den Frieden und die Sicherheit in der Region. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen erklärte, die illegalen Handlungen der USA und Großbritanniens seien nach internationalem Recht oder der Resolution 2722 des UN-Sicherheitsrates nicht zulässig. Darin hieß es dazu weiter, Widerstand der USA und Großbritanniens gegen die von Russland vorgeschlagenen Änderungen deute auf eine vorabgeplante Entscheidung und Absicht hin, diese Aggression zu begehen. Großbritannien und die USA haben in der Nacht zum Freitag verschiedene Gebiete im Jemen angegriffen. Die US-Luftwaffe gab an, man habe 60 Einrichtungen an 16 verschiedenen Orten angegriffen, darunter Kontrollzentren der Houthis, Ansarullah-Kräfte und Radarsysteme. Mehr als 100 Raketen seien von Flugzeugen und Schiffen abgefeuert worden. Dabei wurden 5 Menschen getötet und 6 weitere verletzt. Dies sei eine direkte Reaktion auf die Attacken auf Schiffe im Roten Meer, behauptete der US-Präsident Joe Biden. Diese Angriffe der USA und Großbritanniens lösten Reaktionen und Proteste aus verschiedenen Ländern aus, darunter aus Iran, Russland, China und dem Irak, sowie einigen Mitgliedern des US-Kongresses, die gegen den Angriff auf den Jemen protestierten und vor den Folgen dieser Aktion warnten. Am 10. Januar 2024 billigte der UN-Sicherheitsrat die von den USA und Japan gegen den Jemen vorgeschlagene Resolution Nummer 2722 zu den Angriffen im Roten Meer, ohne den Hauptgrund für diese Angriffe und die Unterstützung Washingtons für das israelische Regime bei der Bombardierung von Gaza implizit zu nennen. Der Entwurf wurde mit 11 Ja-Stimmen von 15 Mitgliedern des Sicherheitsrates und ohne jeglichen Widerstand angenommen. 4 Mitglieder des Sicherheitsrates, darunter Russland, China und Algerien, enthielten sich der Stimme. In der Resolution des UN-Sicherheitsrates wurde der Jemen aufgefordert, die Angriffe auf kommerzielle Fracht- und Schifffahrtslinien zu stoppen. Ansarullah, Aggression der USA und Großbritanniens gegen den Jemen, wird nicht unbeantwortet bleiben. Laut einer am Freitagabend abgegebenen Erklärung des Politbüros der Ansarullah-Bewegung im Jemen wird die jüngste Aggression der USA und Englands gegen dieses Land nicht unbeantwortet bleiben. In dieser Erklärung hieß es dazu weiter, die kriminelle Aggression gegen das jemenitische Volk habe keine rechtliche Rechtfertigung und sei auf Befehle aus Israel durchgeführt worden. Ansarullah erklärte, Aggressoren müssten alle Konsequenzen ihrer Aggression tragen. In der Erklärung des Politbüros der Ansarullah-Bewegung hieß es, die Position des jemenitischen Volkes bei der Unterstützung und Hilfe für das palästinensische Volk wird sich auch nach Aggressionen der USA und Englands nicht ändern. Ansarullah hat zudem die Haltungen der Länder, Parteien und Bewegungen gewürdigt, die sich der amerikanisch-britischen Aggression gegen das jemenitische Volk widersetzten. Wegen Verbindung mit Ansarullah verhängen USA Sanktionen gegen 2 Unternehmen. Nach der militärischen Invasion im Jemen haben die USA Sanktionen gegen 2 Unternehmen unter dem Vorwand verhängt, mit Ansarullah im Jemen in Verbindung zu stehen. Das US-Finanzministerium behauptete in einer Erklärung am Freitag Ortszeit, Amt für Auslandsvermögenskontrolle, Office of Foreign Assets Control, OFAC, des US-Finanzministeriums hat 2 Unternehmen in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE, mit Sanktionen belegt, weil sie im Auftrag des in Iran ansässigen Said al-Jamal, der das Houthi-Finanzvermittlungsnetzwerk leitet, iranische Waren transportiert haben. Das US-Finanzministerium fuhr fort, das OFAC bezeichne 4 Schiffe dieser Unternehmen ebenfalls als eingefrorene Vermögenswerte. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Waren unterstützten laut dem US-Finanzministerium die Houthis und Iran haltenden Angriffe auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer und im Golf von Aden. Brian Nelson, stellvertretender US-Finanzminister für Terrorismus und Finanzaufklärung, erklärte, die Vereinigten Staaten setzen ihre Maßnahmen gegen illegale Finanznetzwerke fort, die zur Finanzierung der Houthis beitragen und ihre Angriffe erleichtern. Gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern werden wir alle verfügbaren Maßnahmen ergreifen, um die destabilisierenden Aktivitäten der Houthis und ihre Bedrohungen für den Welthandel zu stoppen. Nachricht über Einstellung der Schifffahrt im Suezkanal dementiert. Der Leiter der Suezkanalbehörde hat die Nachricht über die Einstellung der Schifffahrt in diesem Kanal dementiert und erklärt, die Durchfahrt von Schiffen im ägyptischen Suezkanal erfolge regelmäßig in beide Richtungen und berichte, wonach die Schifffahrt aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Roten Meer eingestellt worden sei, nicht wahr sei. Osama Rabi, der Leiter der Suezkanalbehörde, sagte am Freitagabend, dass dieser Kanal derzeit seine Navigationsdienste wie gewohnt erbringe und erklärt, dass 44 Schiffe am Samstag diesen Kanal in beide Richtungen mit einer Gesamtnettokapazität von 2,3 Millionen Tonnen passieren sollen. Dennoch räumte Rabi ein, dass der Schiffsverkehr zwischen dem 1. und dem 11. Januar im Vergleich zum Vorjahr um 30% zurückgegangen sei. Die USA und Großbritannien starteten in der Nacht auf Freitag mit Unterstützung Australiens, Bahrains, Kanadas und der Niederlande gemeinsame Luftangriffe auf den Jemen. Nachrichtenquellen berichteten am Freitagmorgen, dass die jemenitische Nationalarmee als Reaktion auf die Luftangriffe der USA und Großbritanniens gegen das Land ein Ziel der Vereinigten Staaten im Roten Meer angegriffen habe. Saudi-Arabien dementiert Stationierung ausländischer Truppen in seinem Militärstützpunkt. Saudi-Arabien hat Berichte zurückgewiesen, wonach ausländische Streitkräfte gleichzeitig mit den gemeinsamen amerikanisch-britischen Luftangriffen auf den Jemen auf einem seiner Militärstützpunkte stationiert worden sind. Die amtliche saudische Nachrichtenagentur WAS berichtete unter Berufung auf eine kurze Erklärung des offiziellen Sprechers des Verteidigungsministeriums, Brigadegeneral Turki al-Maliki, dass, was über die Stationierung ausländischer Streitkräfte auf dem Luftwaffenstützpunkt Malik Fahd in Taif veröffentlicht worden sei, sei gegenstandslos. Details dazu nannte die Agentur nicht. Diese Erklärung wurde wenige Stunden nach den gemeinsamen amerikanisch-britischen Luftangriffen auf Gebiete in verschiedenen Provinzen des Jemen abgegeben. Zuvor hatte das saudische Außenministerium erklärt, dass Riad diese Militäroperation mit Sorge verfolge. Saudi-Arabien weigerte sich zuvor, dem US-geführten Militärbündnis im Roten Meer beizutreten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Ghorbani mit dem Titel Bi Tabi, das heißt Ungeduld.
چون می روی بی من مرا ای جان جان بی تن مرا بی تن مرا از چشم من بیرون مشو از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من ای شعله تابان من هفت آسمان را بردرم بس هفت دریا بگذرم چون دل برام بنگری در جان سرگردان من ای مانده در هجران مرا زارم بکش ای جان مرا سرمست و خندان از ای یوسف کنعان من ای شیر خدا شمس و زها شه من ای بحر وفا قدر و دجا مه من ای ماهم علی شاهم علی علی جان ای پیرم علی میرم علی علی جان رندان سلامت می کنم جان را غلامت می کنم مستی ز جامت می کنم مستان سلامت می کنم قوغای روحانی نگر سیلاب طوفانی نگر خورشید ربانی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe So wird gesagt. Bleiben Sie dran!
Gesagt.
Heute hören Sie als erstes eine Geschichte aus Kelilaivademme. In einer heißen Sommernacht hatten ein wohlhabender Mann und seine Familie ihr Bettlager im Innenhof des Hauses aufgeschlagen. Der Sternenhimmel war wunderbar anzusehen und Ahmed, so hieß der Wohlhabende, wäre am liebsten bis zum Morgen wach geblieben. Da hörte er plötzlich Stimmen vom Dach, er spitzte die Ohren und hörte, wie jemand sagte, »Sie sind nur drei, zwei Erwachsene und ein Kind. Das können für uns bequem ans Werk machen. Zwei von euch sollten vor der Haustür Wache stehen und einer vom Dach aus Acht geben. Ich gehe dann ins Zimmer runter und werde alles einpacken. Alles klar?« Ahmed hatte begriffen, was los war. Er wusste, wenn er um Hilfe schreit, könnte das gefährlich für seine Familie werden. Da hatte er eine Idee. Er weckte seine Frau. Die blinzelte ihm verwundert an. Ahmed raunte, »Gib acht, es sind Diebe auf dem Dach.« Da riss die Frau die Augen weit auf. »Um Gottes Willen!« Sie wollte um Hilfe rufen, als ihr Ahmed mit der Hand den Mund verschloss. »Leise! Hör zu, ich habe einen Plan.« Die Frau schaute ängstlich zum Dach hoch. »Sie sind auf der anderen Seite«, beruhigte sie Ahmed. »Wir werden ihnen eine Falle stellen. Du rufst mich jetzt so laut, dass die Diebe es hören, und dann fragst du mich, woher ich all meinen Reichtum habe.« Ahmeds Frau fasste sich sein Herz und rief laut, »Ahmed, wir sind nun schon so lange verheiratet. Anfangs hast du nicht viel besessen und nun bist du so wohlhabend. Bitte sag mir, wie du an all diesen Reichtum gelangt bist.« Ahmed antwortete ihr mit lauter Stimme, »Frag mich bitte nicht, ich schäme mich.« Seine Frau wieder, »Ich will es aber wissen, ich bin doch deine Frau.« Ahmed wieder, »Ein andermal, ich habe Angst, jemand hört uns.« Sie, »Ach komm, du musst es mir verraten.« Und er, »Nun gut, ich verrate es dir. Erzähl es aber nicht weiter. All diesen Reichtum habe ich durch Diebstahl erworben. Des Nachts bin ich auf das Dach reicher Leute gestiegen und habe siebenmal gesagt, Schulam, Schulam, Schulam. Mit diesem Zauberwort konnte ich unbemerkt ins Haus eindringen und mir holen, was ich wollte. Ich konnte sogar durch verschlossene Türen gehen und war unsichtbar. Nun leg dich aber schlafen, es ist schon nach Mitternacht.« Ahmed und seine Frau schlossen die Augen und stellten sich schlafend. Die Diebe auf dem Dach hatten alles gehört. Der Räuberhauptmann sagte zu seinen Komplizen, »Ha! Habt ihr gehört? Ich brauche nur dieses Zauberwort zu benutzen. Schulam, schulam, schulam. Und keiner wird mich mehr bemerken. Zudem, der anfangs auf dem Dach Wache halten sollte, sagte er, das ist nicht mehr nötig. Du kannst mit den anderen vors Haus gehen. Ich werde 7-mal Schulam sagen und ohne weiteres ins Haus kommen. Die Komplizen sprangen auf die Straße zurück, während ihr Chef 7-mal leise flüsterte, Schulam. In dem Glauben, dass er nun durch die verschlossenen Türen gehen kann, eilte er auf die Dachtür zu. Diese gab dem Aufprall nach, öffnete sich mit einem lauten Knall und der Oberräuber stürzte kopfüber in Treppen in den Hof hinunter. Dort erwartete ihn schon der Hausbesitzer mit einem Knüppel und begann auf ihn einzuschlagen. Die 3 anderen Diebe vor der Tür hörten das Wehgeschrei ihres Kumpanen und suchten das Weite. Der Oberräuber flehte Ahmed an, ihn nicht mehr zu schlagen. Er hielt ein und fragte, »Wer bist du, dass du dich diese Nacht einfach in mein Haus hineinschleichst?« Der Dieb jammerte, »Ich bin der Dummkopf, der deine Worte geglaubt hat.« Da machte ihm Ahmed wie folgt klar, »Jahrelang habe ich redlich gearbeitet, um ein gutes Leben aufzubauen, und du wolltest mir alles in einer Nacht wieder wegnehmen?« Inzwischen waren die Nachbarn herbeigeeilt. Sie nahmen den Dieb fest und übergaben ihn dem Polizeichef.
Unser dieswöchiges Sprichwort handelt von einem Bären und vom Schmieden. Es lautet im Original wie folgt: Chesra be Ohangari Vodostat. Es war einmal ein Schmied, der suchte nach einem Lehrling. Doch keiner wollte sein Lehrling werden, denn Schmieden ist harte Arbeit, besonders im Sommer. Der Schmied hätte seine Lehrling auch gut bezahlt, aber keiner meldete sich bei ihm. Eines Tages sah er im Wald einen Bären unter einem Baum schlafen. Da hatte er eine Idee. Der Schmied warf dem Bären ein Seil um den Hals und holte ihn in die Stadt. Er wollte aus diesem starken Kerl einen guten Schmiedelehrling machen. Als erstes gab er dem Bären tüchtig zu essen. Dann brachte er ihn in die Schmiede, damit er ihm bei der Arbeit zuschaut. Aber der Bär schien ein schlechter Schüler zu sein. Langsam musste der Schmied wohl den Gedanken aufgeben, aus diesem einfältigen Bären einen Schmiedelehrling zu machen. Die Leute hatten schon begonnen, ihn zu verspotten. Sie sagten, »Seht, er hat sich mit einem Bären angefreundet, der wird ihm doch seine Dummheit beweisen.« Sie rieten dem Schmied, den Bären laufen zu lassen. Der Schmied musste sich etwas einfallen lassen. Der Schmied besorgte einen Hahn und ein Schaf und brachte sie in die Schmiede zu dem Bären. Am ersten Tag streute er dem Hahn Körner auf den Boden und sagte ihm ganz ernst, »Friss dich gut satt. Ab morgen sollst du mir beim Schmieden helfen.« Der Hahn pickte die Körner alle auf. Am nächsten Tag warf ihm der Schmied wieder ein paar Körner von den Schnabel und sagte, »Iss und nimm dir dann diesen Schmiedehammer und mach dich ans Werk.« Der Hahn pickte prompt in Ruhe alle Körner weg und hockte sich in die Eckchen. Da tat der Schmiede so, als wäre er wütend auf den ungehorsamen Hahn. Er packte ihn, schnitt ihn vor den Augen des Bären die Kehle durch, riss ihm die Federn aus und briet sein Fleisch über dem Feuer im Schmiedeofen, um es anschließend zu verspeisen. Dann rief er drohend, »Wer nicht auf mich hört, dem wird es nicht besser ergehen.« Am nächsten Tag streute der Schmied dem Schaf viel Heu vor der Nase, legte den Schmiedehammer neben es und sagt, »Heute bist du dran, iss und dann nimm den Hammer und hilf mir.« Das Schaf verstand natürlich nicht, was er wollte, sagte nur »Bäh« und begann sich an dem Heu zu erfreuen. Doch da war es auch schon um das arme Tier geschehen. Ihm erging es nicht besser als dem Hahn. Wir ersparen uns die Beschreibung. Am nächsten Tag war der Bär an der Reihe. Der Schmied brachte ihm etwas zum Essen und sagte dann, nach dem Essen musst du mir mit diesem Schmiedehammer helfen. Der Bär wusste gleich Bescheid. Schnell verschlang er das Essen, packte sich den Schmiedehammer und stellte sich neben den Schmied. Der holte das glühende Eisen aus dem Ofen und der Bär schlug in seiner Not kräftig mit dem Hammer auf das Eisen, bis er es gut breit geschlagen hatte. Da hatte der Schmied endlich einen guten Lehrling gefunden. Das Sprichwort Chelsro Beohangeri Vodostan bedeutet wörtlich: Sie haben den Bären zum Schmieden gezwungen. Es wird verwendet, wenn jemand eine wichtige Arbeit einem unfähigen und einfälligen Menschen überlässt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Gholam Hossein Banon mit dem Titel O Tashe Jovedon, auf Deutsch Ewiges Feuer.
بخت آینه نداره بخت آینه نداره که در او می نگری خاک بازار نیزه که برو میگذری یا
یا
من چنون عاشق روی که ز خود بی خبره، تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری، تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری. به چه ماند کنم در همه آفاق سارا، کان چه در وهم من آید تو از آن خوب تری، کان چه در وهم من آید تو از آن خوب تری. عزیز من خدا ایده،
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Kulturelle Grundlagen der Entwicklung. Weiterhin guten Empfang.
In den letzten 50 Jahren und nach dem Zweiten Krieg wurden die wirtschaftlichen Weiterentwicklungen zu einem wichtigen Begriff, insbesondere in der Dritten Welt, und galt oft als großer Wunsch der Völker. Allgemein steht das Wort Wirtschaftsentwicklung für einen Prozess, bei dem sich die Produktionserzeugnisse quantitativ und qualitativ weiterentwickeln und sich der Lebensstandard verbessert. Eine solche Entwicklung wird aber erst dann wirklich erreicht, wenn es neben dem Wirtschaftswachstum auch zu einem Einkommensausgleich und zur Beseitigung von Armut und Entbehrung sowie Arbeitslosigkeit kommt, sodass alle in der Gesellschaft versorgt sind. Seit 10 bis 20 Jahren hat die Rolle des Menschen im Entwicklungsprozess derartig an Bedeutung gewonnen, dass die Wörter Mensch und Entwicklung stets in einem Atemzug genannt werden. Der Mensch übernimmt heute in den Entwicklungsprozess zwei Rollen. Er ist selber der Antriebsmotor der Entwicklung und sein Fortschritt in den verschiedenen Bereichen ist das Entwicklungsziel. Daher nimmt auch die Kultur bei der Entwicklung einen wichtigen Platz ein. Denn es ist diese Kultur und die Überzeugung, die den Mensch so formen, wie es für die Entwicklung nötig ist. Soziologen sind der Meinung, dass eine optimale Entwicklung eine Entwicklung ist, die nicht nur auf dem Wirtschaftssektor, sondern auch auf allen anderen Ebenen und der Kultur zustande kommt. Da der Mensch im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht, muss ihr Ziel die Stellung seiner materiellen und immateriellen Bedürfnisse sein. Es führt zu Missständen, wenn nur die materiellen und nicht auch die geistigen Bedürfnisse beachtet werden. Außerdem muss die Entwicklung den sozialen Normen der jeweiligen Gesellschaft angepasst sein. Jedes Volk hat seine Besonderheiten und eigenen Einstellungen zum Leben und Menschen. Dies muss beim Entwicklungsprozess mit einbezogen werden, da andernfalls die importierten Entwicklungsmodelle das soziale und kulturelle System der Gesellschaft bedrohen, eine Erfahrung, die viele Länder bei der Entwicklung machen mussten. So haben einige muslimische Gesellschaften, um nicht hinter der globalen Weiterentwicklung zurückzubleiben, überstürzt gehandelt und die Folge war, dass viele ihrer kulturellen Regeln sich geändert haben oder ins Schwanken gerieten. Wegen politischer und sozialer Wandlungen gingen in ihren und anderen menschlichen Gesellschaften wünschenswerte kulturelle Besonderheiten verloren oder wurden zum Teil sogar zum Anti-Wert. Die Entwicklung, welche der Islam akzeptiert, hat zwar teilweise Gemeinsamkeiten mit dem Entwicklungsprozess im Westen, aber hinsichtlich Motivation und Endziel stimmt sie mit diesen nicht überein. Der Islam fasst die Bedürfnisse des Einzelnen und der Allgemeinheit ins Auge und erlaubt dem Menschen seine Bestrebungen nach einem materiellen Weiterkommen, aber der Islam möchte eine Entwicklung, die sich in einem bestimmten Rahmen bewegt, damit der Mensch auf dem Weg zum materiellen Fortschritt nicht der Begierde und Verschwendung verfällt oder Unrecht begeht. Die Welt mit ihren Gaben wird dann hässlich, wenn der Mensch wegen des weltlichen Lebens frevelt und sich in die Schlucht der Ignoranz und auf Irrwege begibt. Märtyrer Sayyid Muhammad Borger Saad, der sich mit der islamischen Wirtschaft auseinandergesetzt hat, schreibt in seinem Buch »Unsere Wirtschaft«: »Die Vermehrung des Vermögens bzw. die Weiterentwicklung gehört zu den wichtigen Zielen. Aber sie ist nicht das Endziel. Das bedeutet, durch sie müssen die Muslime ihre Pflicht der Statthalterschaft Gottes auf Erden erfüllen und ihre menschlichen Tugenden zum Gedeihen bringen. Dann ist die Zunahme des Vermögens eine gute Hilfe für das Glück im Jenseits. Aber wenn Vermögen zum Endziel der menschlichen Aktivitäten wird, ist es Ausgangspunkt für alle Sünden, die den Menschen von Gott fernhalten. Ein Muslim soll sich auf dem Weg zum Vermögenserwerb und zur Weiterentwicklung anstrengen, allerdings auf eine Weise, dass er nicht Knecht des Vermögens wird. Vielmehr soll er selber Herrscher über das Vermögen sein und mit dessen Hilfe seinen Charakter zu höheren Entfaltungen bringen und größere und höhere Ziele verfolgen.
Wir sehen also, dass die Wirtschaftsentwicklung im Islam den geltenden Werten entsprechen muss und der Höherentwicklung des Menschen dienen sollen. Dann ist sie ein Prozess, bei dem der Mensch auf eine Weise geformt wird, dass er durch die Beherrschung der Technologie und bessere Nutzung der vorhandenen Ressourcen umfassend für die Herstellung des allgemeinen Wohls der Gesellschaft plant und die geeignete Grundlage für das Streben nach den menschlichen Vollkommenheiten für alle schafft. Demnach sind in einer islamischen Ordnung das Wirtschaftswachstum und die Weiterentwicklung nicht das Endziel. Zwar gelten beide als wertvolles Zwischenziel, aber sie bleiben ein Mittel, welches dem Mensch zu den moralischen Tugenden verhilft und auf dem Weg zur Vervollkommnung eingesetzt wird. Die Werte und kulturellen Überzeugungen und Weltanschauungen, die in einer Gesellschaft herrschen, beeinflussen bekanntlich das Wirtschaftsverhalten von Personen und dadurch auch den Entwicklungsprozess. Techniken und Weiterentwicklungen sind von sich aus kein Übel, aber angesichts der menschlichen Natur und der vorhandenen Realitäten kann es sein, dass der Mensch, falls er nicht von immateriellen und religiösen Werten gelenkt wird, die Technik nicht korrekt nutzt und dadurch für sich und die anderen Probleme hervorruft. Deshalb ist aufgrund der islamischen Weltanschauungen und der Moralwerte in der islamischen Kultur eine Entwicklung dann wünschenswert, wenn sie die Höherentwicklung des Geistes und der Seele des Menschen anstrebt. Die Erreichung höherer geistiger Stufen hat dann nicht nur Wirtschaftswachstum zur Folge, sondern verhindert auch Gier und Verschwendung und verursacht, dass ein ausgewogenes, gerechtes Entwicklungsmodell befolgt wird. Zu beachten sei, dass die Wirtschaftsentwicklung, bevor sie eine rein wirtschaftliche oder technische und von der Technik abhängige Angelegenheit ist, einen Entscheidungsprozess und den Entschluss der Mitglieder der Gesellschaft darstellt. Diese Entscheidungen liefern die Konsum- und Produktionsmodelle. Die für ein Volk geltende Überzeugungen und Werte sind der wichtigste Faktor für Entscheidungen und beeinflussen auch die Frage der Entwicklung. Deshalb ist die Beachtung der kulturellen Faktoren bei einem Entwicklungsprozess von Bedeutung. In unserem Zeitalter sind wir Zeuge, dass die mächtigen Länder in der Hauptsache auf kulturellen Wegen den Völkern ihre Vorherrschaft aufzwingen. Daher ist es notwendig, dass jede Gesellschaft ein Entwicklungsmodell verfolgt, welches ihren eigenen Kulturwerten entspricht. Die islamischen Gesellschaften müssen also bei der Wahl von Entwicklungsmodellen auf die fruchtbaren Elemente ihrer eigenen Kultur achten. Die Kultur und Werte in einer Gesellschaft sind der wichtigste Faktor für die Herstellung sozialer Homogenität, die der Gesellschaft eine eigene Identität verleiht. Den Entwicklungsprozess kann man mit dem Wachstum eines Baumes vergleichen, dessen wichtigster Teil, nämlich die Wurzel, von der Kultur gebildet wird. Der Baum der Entwicklung wird durch geeignete kulturelle Lehrsätze und Investitionen gespeist. Dabei bilden die Wirtschaftsordnung und das richtige Management den Stamm dieses Baumes. Die verschiedenen Bestandteile einer Wirtschaftsentwicklung müssen also alle gesund sein. Experten untersuchen deshalb die Kultur in einer Gesellschaft und stellen fest, welche Werte ein Hindernis für die Wachstums- und Entwicklungspläne sind und welche sie fördern.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.